Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Sieben auf einen Streich. China bekommt eine neue Führung und der Chef entschuldigt sich sogar, wenn er zu spät dran ist. Wir fragen, wie reformfreudig sind die neuen, starken Männer? Daumen runter beim Steuerabkommen. Die Opposition in Deutschland bleibt hart.
Ich sehe nicht, dass es im Bundesrat am nächsten Freitag eine Mehrheit für dieses Abkommen geben wird. Damit ist es gescheitert,
sagt der baden-württembergische Finanzminister im Echo-Gespräch. Wir fragen, was das für die Schweiz bedeutet. Dann der General, die Affäre und die Sicherheit. Halb Amerika rätselt darüber, weshalb CIA-Chef Petraeus wirklich gehen musste. Und schließlich Lore oder die Verbrechen der Väter.
Wenn ich in 3 Tagen nicht zurück bin, dann müsst ihr zu Omi fahren. Wenn ich nicht freiwillig gehe, dann kommen sie und holen mich.
Wie die Tochter einer Nazi-Familie erst nach dem Krieg so richtig auf die Welt kam. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Der historische Machtwechsel an der Spitze der chinesischen Kommunistischen Partei ist geschafft. Heute hielt der neue starke Mann Chinas, Xi Jinping, seine Antrittsrede und er stellte das neue Führungsgremium vor. Urs Morf aus Peking.
Pekinger Ortszeit, genau 5:45 Uhr mittags, ist es soweit. Angeführt von Xi Jinping, Chinas neuem KP-Chef und Oberbefehlshaber der Streitkräfte, betreten 7 Männer in dunklen Anzügen die rote Bühne in der großen Halle des Volkes. Im traditionellen Gänsemarsch, der in China jeweils alle 10 Jahre nach einem Generationenwechsel die neue Machthierarchie in der Parteispitze anzeigt. Als erstes begrüßt Xi die fast 1000 chinesischen und ausländischen Medienleute im Saal. Er freue sich, sie zu treffen und entschuldige sich dafür, dass sie eine Stunde lang auf seinen Auftritt hätten warten müssen. Mit selbstsicherem Lächeln verkündet Xi dann: Soeben habe das neue, das 18. Zentralkomitee der KP, die neue Führungsspitze ernannt, mit ihm selbst als Chef und 6 weiteren Mitgliedern des Ständigen Ausschusses, des obersten Gremiums der Partei. Diese 6 Kollegen stellt Xi anschließend einzeln vor. In einer kurzen Ansprache verspricht er dem chinesischen Volk, man werde weiterhin den Weg hin zu einem bescheidenen allgemeinen Wohlstand beschreiten. Dabei werde es Hindernisse geben, aber unter der Führung der gloriosen Partei werde man diese überwinden. Es gebe auch innerhalb der Partei Schwierigkeiten, sagt ihr neuer Chef. Manche Funktionäre seien korrupt, hätten die Verbindung zum Volk verloren und seien bürokratisch geworden. Gegen das alles, so Xi Jinpings Aufruf, müsse die gesamte Partei mit eiserner Disziplin vorgehen.
Ein Bericht von Urs Morf. Wir sprechen mit ihm gleich weiter über das Personal, aber auch über den politischen Kurs der Neuen. Nach den Nachrichten des Tages mit Thomas Fuchs.
Der blutige Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern droht außer Kontrolle zu geraten. Im Gazastreifen sollen seit gestern 15 Palästinenser getötet und 150 verletzt worden sein. Aus Israel wurden 3 Tote und 12 Verletzte gemeldet. Erstmals ist eine Rakete in der Nähe von Tel Aviv eingeschlagen, wie eine Militärsprecherin bestätigte. Opfer oder Schäden habe es nicht gegeben. In New York berät der UNO-Sicherheitsrat die Lage. Palästinenser-Präsident Abbas war heute in Bern, wo er Gespräche mit Bundespräsidentin Wittmer-Schlumpf und Außenminister Burkhalter führte. Abbas war bereits in verschiedenen europäischen Hauptstädten. Er wirbt für eine Aufwertung des Status der Palästinenser bei der UNO. Deren Vollversammlung soll Ende November darüber abstimmen. Abbas brach seine Europareise nach dem Besuch in Bern ab, wegen der akuten Krise im Gazastreifen. Erstmals seit 3 Jahren ist die Eurozone wieder in die Rezession gerutscht. Das Bruttoinlandprodukt der 17 Mitgliedstaaten sank im 3. Quartal um 0,1% verglichen mit dem 2. Quartal. Der Rückgang fiel geringer aus, als Ökonomen befürchtet hatten. EU-Energiekommissar Günther Oettinger ist optimistisch in Bezug auf das Stromabkommen mit der Schweiz. Die Verhandlungen über eine Mitgliedschaft der Schweiz in der Europäischen Energiegemeinschaft könnten nächstes Jahr abgeschlossen werden, sagte Oettinger. Das Stromabkommen soll den Zugang von Schweizer Elektrizitätsfirmen zum europäischen Netz regeln. Die Schweiz und die EU ringen seit bald 5 Jahren darum. Die Kantone haben sich zur Frage geäußert, wie der Fluglärmvertrag mit Deutschland umgesetzt werden soll. Sie konnten Stellung beziehen zu 6 möglichen Varianten, die der Bund vorsieht. St. Gallen und Thurgau wehren sich gegen zu viele Flüge über den Osten, die Kantone Schaffhausen und Aargau gegen zu viele Flüge über den Norden und Westen zum Flughafen Zürich. Zürich selbst sieht in praktisch allen Varianten eine Mehrbelastung. Der Bundesrat wird nun einen Vorschlag ausarbeiten zuhanden des Parlaments. Wegen des gestrigen Felsabbruchs bleibt die Gotthardbahnlinie bis voraussichtlich am Sonntagabend gesperrt. Das hat die SBB mitgeteilt. Im Hang bei Gurtnellen im Kanton Uri, in welchem sich das Gestein löste, sind die Sicherungsarbeiten im Gang. Dann sollen die Felsbrocken von den Gleisen geräumt und die Schienen repariert werden. Die SBB hofft, dass die Gotthardstrecke für den Güterverkehr in der Nacht auf Montag wieder offen ist, für den Reiseverkehr am Montagmorgen. Der britische Ölkonzern BP muss wegen der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko 4,5 Milliarden Dollar Strafe an die US-Regierung zahlen. Darauf haben sich die beiden Parteien geeinigt. Die Bohrinsel Deepwater Horizon von BP war im April 2010 explodiert. 11 Menschen starben, monatelang strömte Öl ins Meer. Fußballer Alex Frey tritt Ende Saison im nächsten Sommer zurück. Der Stürmer des FC Basel will anschließend im Juniorenbereich des Clubs tätig sein. Alex Frey gehört zu den erfolgreichsten Schweizer Fußballern der letzten Jahre. Er ist Rekordtorschütze der Nationalmannschaft mit 42 Treffern in 84 Länderspielen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.575 Punkten, minus 1,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.510 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.2042 gehandelt, der Dollar zu 94,20 €. Das Wetter morgen Freitag. Über dem Flachland liegt Nebel und Hochnebel, der sich tagsüber teilweise auflöst. Sonst ist es sonnig. Im Nebel beträgt die Temperatur um 6 Grad, sonst ist es 9 bis 13 Grad mild.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Chinas neue Führung, ein roter Prinz und 6 Konservative. Dann ein Blitzbesuch in Bern.
Immediately after our meetings in the parliament, we'll go back to the airport and go back home, because we need to begin a process of de-escalation and deconfliction.
Palästinenser Präsident Abbas reist überstürzt nach Ramallah zurück. Er will versuchen, die Gewaltspirale in Nahost zu stoppen, sagt sein Sprecher. Ein Vertrag für den Papierkorb. Das Steuerabkommen mit Deutschland scheitert an der SPD. Die Versicherungen im Hoch, weshalb gerade sie in der Krise profitieren. Und schließlich, wenn plötzlich falsch ist, was jahrelang richtig war. Ein Film zur deutschen Nachkriegsgeschichte. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Xi Jinping heißt also der neue Chef der chinesischen Kommunisten. Der 59-Jährige soll im März Hu Jintao als Staatspräsident ablösen. Xi und seine 6-köpfige Führungscrew übernehmen das Land in schwieriger Zeit. Nach den Boomjahren kränkelt die Wirtschaft, dazu kommen Korruptionsskandale und eine zunehmend selbstbewusstere Bevölkerung in den Städten. Ich habe Urs Morf in Peking gefragt, stehen Xi Jinping und sein Team denn auch für Aufbruch?
Nein, also sie war zwar in früheren Positionen in Küstenprovinzen und hat sich dort profiliert als zupackender Problemlöser und als pragmatischer Wirtschaftsreformer, aber er war auch immer sehr linientreu, wenn man so will. Er war ein Teamplayer und das neue Team um ihn herum, das ist nun wirklich sehr konservativ. Es ist das Ergebnis eines Kompromisses nach langen, monatelangen, sehr, sehr harten Flügelkämpfen in der Partei.
Sehr konservativ, sagen Sie. Können Sie das anhand von ein, zwei Personen etwas konkretisieren?
Ja, also da sticht einmal Liu Yunshan hervor. Der hat die letzten 10 Jahre damit verbracht als Propagandachef der Partei und er war nun ganz klar der Verantwortliche dafür, dass die konventionellen Medien immer noch so stark zensuriert sind und dass die neuen Medien, also die Internetmedien, in letzter Zeit sogar immer noch härter zensuriert und kontrolliert werden. Und das ist nun ganz eindeutig ein Mann, der nicht für Modernisierung oder für Reformen steht. Dann kommt ein zweiter dazu, das ist der Zhang Dejiang, der ist auch sehr bekannt. Der war seit letztem Frühjahr, seit dem Sturz von Bo Xilai, in Chongqing, in der Stadt, in der Bo Xilai vorher geherrscht hat, damit beschäftigt aufzuräumen. Der ist von Haus aus Ökonom, aber ausgerechnet in Pyongyang, also in Nordkorea, ausgebildeter Ökonom. Das ist ganz sicher auch nicht ein Wirtschaftsreformer in unserem Sinne.
Und zu oberst also jetzt die neue Nummer 1. Thematisch blieb Xi Jinping heute ziemlich vage. Auffällig war hingegen, wie offen er über die Fehler mancher Parteigenossen sprach. Sie seien bestechlich und korrupt gewesen. Hier wolle die neue Führung hart durchschlagen, sagte er. Wie viel ist ein solches Bekenntnis wert?
Das Bekenntnis ist an sich schon ernst zu nehmen. Die Partei hat ja jetzt schon Wang Qishan zum neuen Chef der Disziplinarkommission ernannt. Wang Qishan, der war vorher im Kabinett und der war dort als Troubleshooter bekannt. Und dass der nun in die Disziplinarkommission kommt, also in die Behörde in der Partei, die eben die Korruption bekämpfen soll, das ist schon bedeutungsvoll. Das Problem ist, man wird das damit nicht lösen können, weil die Korruption ist systemimmanent und solange eben die Partei sich selber kontrollieren soll und nicht von einer äußeren Kraft kontrolliert werden soll, solange wird es die Korruption eben weitergeben.
Der neue Parteichef hat bereits klargemacht, dass eine Demokratie westlicher Prägung für China nicht in Frage komme. Trotzdem hat er den Begriff Öffnung benutzt heute. Was muss man sich darunter vorstellen? Mehr Menschenrechte?
Öffnung, das ist heute in China einfach ein fester Bestandteil des ideologischen Vokabulars. Man spricht hier immer von der Öffnungs- und Reformpolitik, die hat Anfang der 1980er Jahre eingesetzt und meistens ist damit eigentlich wirtschaftliche Öffnung gemeint. Und das ist schon klar, also man wird ganz sicher das Land jetzt nicht plötzlich wieder gegen außen abschotten wirtschaftlich. Öffnung heißt auch, dass man mindestens sehr kritisch offen bleiben will gegenüber neuen Ideen aus dem Ausland. Aber die Betonung ist wirklich sehr stark auf vorsichtig und kritisch.
Und eben hauptsächlich beschränkt auf die Wirtschaft.
Sicher eher beschränkt auf die Wirtschaft. Man weiß auch, dass man beim Erziehungssektor Probleme hat. Man versucht dort zu mehr Kreativität zu kommen. Aber wie das genau geschehen soll, also ganz sicher nicht mit der direkten Übernahme von westlichen Modellen.
Jetzt also 7 neue Männer für ein Riesenreich. Dass im innersten Führungszirkel überhaupt keine Frau dabei ist, wird das in China irgendwie diskutiert?
Nicht im Sinn von breiter Öffentlichkeit natürlich, weil es die in diesem Sinne gar nicht gibt, unzensuriert. Aber für viele Leute ist das schon klar, das ist wirklich ein Problem. Die Kommunistische Partei ist weiterhin in großen Teilen einfach ein Männerbund. Und ich denke, das hat 2 mentalitätsmäßige Hauptgründe. Das ist eine ist, dass man immer wieder sagt, Frauen, die in den Führungszirkel aufgestiegen sind oder sogar zu großen Führerinnen geworden sind, hätten China Unglück gebracht. Dabei wird dann auch Jiang Qing, die Witwe von Mao, hingewiesen oder auf die Cixi, die letzte Kaiserin-Witwe, die Qing-Dynastie noch ganz abgewirtschaftet haben soll. Aber das stimmt so nicht. Also Jiang Qing war ja nicht als eigenständige Frau aufgestiegen und die Kaiserin-Witwe Cixi eben auch nicht. Also, und die sind, weil sie Frauen von Männern waren, dazu geworden, was sie wurden. Und dann kommt noch was anderes dazu. Also die KP, die hat immer noch eine sehr männerdominierte innere Kultur auch. Also da gehört einfach dazu, dass man regelmäßig an Banketten teilnimmt, an denen sehr, sehr viel Alkohol konsumiert wird. Man muss da ständig aufstehen, um Trinksprüche zu machen. Und viele Frauen mögen das nicht. Und sehr häufig gehen dann die angetrunkenen Leute anschließend noch in die Karaoke-Bars, wo sich auch Prostituierte aufhalten. Und wer da nicht mitmacht bei dieser Männerkultur, der schafft es einfach nicht, bis ganz nach oben aufzusteigen.
Also kurz gefasst sind die Frauen zu wenig trinkfest, um politisieren zu können. Aber wenden wir uns nach der Innenpolitik noch der Außenpolitik kurz zu. Innenpolitisch stehen die Zeichen also auf Stabilität, auf ein Weiter-so, aber gilt das auch für die Außenpolitik, das zeitweise doch eher aggressive Auftreten gegenüber den Nachbarn etwa?
Also ich denke, dass ein Teil dieses aggressiven Auftretens gerade durch diesen Führungswechsel bedingt war. Solange der bevorstand, traute sich keiner, sich als nachgiebig, als weich zu geben. Dazu kommt das Ideologievakuum, das die Kommunistische Partei halt einfach hat. Das soll gefüllt werden mit Nationalismus, der dann ab und zu aufwallt. Jetzt ist der Führungswechsel vorbei und es wird sich zeigen müssen, wie stark sich das eben wieder einpegelt. Aber ganz klar sind die Grundkonflikte dahinter natürlich nicht gelöst. China ist erstarkt, auch militärisch erstarkt, und der Anspruch, eben doch die dominante Macht in seinen Vor- und Hinterhöfen zu sein, dieser Anspruch, der bleibt bestehen.
Die neue Führung in China, das waren Informationen und Einschätzungen von Ostasien-Korrespondent Urs Morf. Eigentlich wollte Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas diese Woche Werbung machen für die Aufwertung Palästinas bei der UNO. Heute war die Schweiz an der Reihe. Doch es war ein kurzer Besuch. Angesichts der Eskalation in seiner Heimat brach Abbas seine Tour vorzeitig ab und kehrte in den Nahen Osten zurück. Auslandredaktor Daniel Voll berichtet.
Freundliche Worte von Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf und Außenminister Didi Burkhalter, mehr nicht. Ob die Schweiz die Aufwertung der Palästinenser bei der UNO unterstützen will, bleibt offen.
Es ist sicher nicht Nein. Es kann Ja oder Enthaltung sein. Es hängt davon ab, was sind die Konsequenzen für die Rolle der Schweiz und für den Friedensprozess.
So gesehen ist das Resultat der geplanten großen Europareise von Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas eher bescheiden. Denn in Paris, wo Abbas mehr Unterstützung erwarten konnte, hat er sich kurzfristig abgemeldet und ist nach Ramallah zurückgereist. Nun will sich Abbas mit Ägyptens Präsident Mursi und der Spitze der Arabischen Liga besprechen, sagt in Bern der palästinensische Chefunterhändler Saib Erekat.
We have been in touch with the Egyptians, with the Arab League, with the UN, with the Americans, with the Europeans, in order to begin a process of de-escalation and de-confliction. This must stop.
Die Gewaltspirale muss ein Ende finden, sagt Erekat. Doch vorerst fallen auf diplomatischer Ebene die üblich harten Worte. Ägypten hat seinen Botschafter aus Israel zurückgerufen und will das Thema erneut im Sicherheitsrat der UNO zur Sprache bringen. Und am Samstag hat die Arabische Liga in Kairo eine Sondersitzung einberufen. Auch wenn die Zeichen im Moment auf Konfrontation stehen, wir brauchen einen Waffenstillstand, der von beiden Seiten eingehalten wird, von Israel und von Hamas, sagt Unterhändler Erekat auf Nachfrage von Radio DRS.
We need to have a truce, comprehensive, mutual, that nobody will fire at Israel or nobody will fire in Gaza. And this is what we were working with in Egypt, and it was agreed. And then Israel surprised us with this assassination.
Die Tötung von Hamas-Armeechef Jabari durch Israel hat die Palästinenser-Führung überrascht. Unter ägyptischer Vermittlung hatten Palästinenser und Israelis noch vor einigen Tagen über einen Waffenstillstand gesprochen und hatten offenbar bereits mit einem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen gerechnet. Dies ist nun vom Tisch, für den Moment zumindest.
Die Eskalation in Nahost hat also auch Palästinenser-Präsident Abbas überrascht. Er werde alles tun, um die Situation möglichst zu entspannen, sagte der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erekat nach Abbas' überstürzter Rückkehr. Doch wird Abbas viel ausrichten können? Philipp Scholkmann.
Mahmoud Abbas mag die Überraschung und den Zorn mit der Hamas teilen über die größte Militäroperation im Gazastreifen seit dem offenen Krieg vor 4 Jahren. Der Palästinenserpräsident aber hat keinen direkten Einfluss auf diesen Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Bewegung, die den Gazastreifen kontrolliert und deren Bezugspunkte viel eher bei den Muslimbrüdern in Kairo und ihren Geldgebern am Golf liegen als bei Abbas in Ramallah. Und die Hamas-Regierung wies am Nachmittag jede Diskussion über eine Waffenruhe zurück, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, wie es in einer Regierungserklärung hieß. Hamas-Sprecher Osama Hamdan fügte bei, niemand wisse, wann und wie dieser Konflikt zu Ende gehe, sicher sei aber, die Verantwortung liege nicht bei der Hamas.
No one can say Hamas is responsible for that. The Israelis have started the attack.
Israel habe diese Attacke gestartet und die Hamas werde die Bevölkerung Gazas schützen und verteidigen, sagte der Hamas-Sprecher. Dazu gehört aus Sicht der Hamas offensichtlich, dass weitere Raketen ins südliche Israel gefeuert werden. Über 200 Einschläge will die israelische Armee gezählt haben auf israelischem Territorium seit Beginn der Offensive.
Hamas cannot afford but to respond to the killing of its most senior military commander.
Die Hamas ist unter Druck, der eigenen Klientelstärke zu demonstrieren, nach der Demütigung, die die Bewegung erlitten hat mit der Tötung ihres Militärchefs durch Israel, sagt der Nahostexperte Fawaz Gerges von der London School of Economics gegenüber der BBC. Und mit dem Raketenbeschuss zeigen die Hamas und die anderen militanten Organisationen, die im Gazastreifen über solche Waffen verfügen, auch, dass Israel das erklärte Ziel dieser Operation so schnell nicht erreichen kann, nämlich dieses Raketenarsenal entscheidend zu schwächen. Dabei gehe es ihm genau und ausschließlich um diese Raketen, sagte der israelische Premier Netanyahu am Nachmittag seinerseits in einer Erklärung. Israel toleriere diese Angriffe nicht mehr.
In the past 24 hours, Israel has made it clear that it will not tolerate rocket and missile attacks on its civilians. I hope that Hamas and the other terror organizations in Gaza got the message.
Er hoffe, dass die Hamas und die anderen Terrororganisationen diese Botschaft begriffen hätten. Falls nicht, werde Israel jede Maßnahme ergreifen, die es brauche, um seine Bevölkerung zu verteidigen, sagte Netanyahu. Um der Drohung Nachdruck zu verleihen, kreuzen vor der Küste Gazas israelische Kriegsschiffe. An der Landgrenze sind Panzer stationiert. Netanyahu will im Januar wiedergewählt werden als starker Mann. Das spielt eine Rolle bei der Beurteilung dieser plötzlichen Gewalteskalation, sagt Nahostexperte Gerges. Auch die israelische Presse stellt heute diesen Zusammenhang her. Doch strebt Netanyahu tatsächlich eine neuerliche Bodenoffensive an und kann der Hamas ihrerseits an einem neuen großen Gazakrieg gelegen sein? Die Einschätzungen variieren. Vieles hängt wohl von der Entwicklung im Terrain ab. 3 israelische Zivilisten sind getötet worden. Das allein könnte die israelische Position noch kompromissloser machen.
Even though it's very dangerous, cooler heads, in particular in Egypt, will basically exercise influence on Hamas to keep its response limited.
Der Nahostexperte Fawaz Gerges sieht andererseits einen Hebel in Kairo. Präsident Mursi, der Muslimbruder an der Spitze Ägyptens, könne mäßigend auf die Hamas einwirken. Der ägyptische Präsident wiederum appellierte am Nachmittag an den amerikanischen Präsidenten Obama, seinerseits auf Israel Druck zu machen, um eine weitere Eskalation doch noch zu verhindern.
Es war der letzte verzweifelte Versuch, das Steuerabkommen mit Deutschland zu retten. Gestern waren Botschafter Tim Guldimann aus Berlin und Staatssekretär Michael Ambühl in Stuttgart um Zustimmung. Doch vergeblich. Auch Baden-Württemberg will nächste Woche im Bundesrat dagegenhalten. Es reiht sich damit ein in die Front der SPD und grün regierten Bundesländer, die lieber kein Abkommen will als dieses. Ich habe SPD-Finanzminister Nils Schmid gefragt, warum er denn das Abkommen für unzumutbar oder zumindest für nicht zustimmungsfähig hält.
Das Abkommen hat zu viele Schlupflöcher, insbesondere die Abschleichregelung, wonach Bankguthaben aus der Schweiz in Drittstaaten transferiert werden können, ohne dass sie vom Abkommen gedeckt werden, macht uns große Sorgen. Hinzu kommt, dass in vielen Fällen der ehrliche Steuerzahler schlechter gestellt wird als derjenige, der jahrelang Steuern hinterzogen hat und dann durch das Abkommen in die Straffreiheit übergehen kann. Und schließlich muss ich sagen, dass die Medienberichte über staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen UBS das Vertrauen in die Schweizer Banken nicht gerade gestärkt haben. Schließlich beruht das Abkommen darauf, dass wir eine Art Vertrauensvorschuss gegenüber den Schweizer Banken geben, dass sie in Zukunft Quellensteuer auf Kapitalerträge deutscher Staatsbürger abführen.
Also das ist ein ganzes Bündel von Vorwürfen, quasi ein geballtes Misstrauen. Also Sie haben das Gefühl, den Schweizer Banken kann man nicht über den Weg trauen.
Zumindest sind die Berichte in den deutschen Medien über das Verhalten von UBS nicht dazu angetan, die Weißgeldstrategie zu bestätigen. Das ist einfach wichtig, dass die Weißgeldstrategie auch gelebt wird von den Schweizer Banken. Und die Berichte, dass angeblich bis in das Jahr 2012 hinein UBS diese Weißgeldstrategie eben nicht umgesetzt hat, die lassen uns zweifeln, ob ein Abkommen in dieser Form dann wirklich eine tragfähige Lösung für die Zukunft ist. Das stellen wir einfach fest. Ich meine, das ist kein Vorwurf, sondern Abkommen müssen ausgewogen sein. Und dieses Abkommen ist nicht so gut, dass das Land Baden-Württemberg zustimmen kann.
Aber immerhin würden mit dem Abkommen endlich ein Strich unter die Vergangenheit gezogen, würden die Altvermögen nachversteuert. Zählt das für Sie gar nichts?
Das ist ein interessanter Ansatz, aber die Kehrseite der Medaille ist, dass das Abkommen gleichzeitig den laufenden Ermittlungen gegen UBS oder auch in anderen Fällen den Boden unter den Füßen wegzieht und dann kriminelles Tun in der Vergangenheit straffrei bleiben wird. Das ist für die deutschen Bürgerinnen und Bürger schwer nachvollziehbar, denn Steuergerechtigkeit hat in der deutschen Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert.
Sie sagen jetzt Nein zum Abkommen. Baden-Württemberg sagt Nein zum Abkommen. Was bedeutet denn das konkret?
Ich sehe nicht, dass es im Bundesrat am nächsten Freitag eine Mehrheit für dieses Abkommen geben wird. Damit ist es gescheitert und damit ist es Deutschland und der Schweiz aufgegeben, in der nächsten Zeit, wahrscheinlich erst nach der nächsten Bundestagswahl, erneut darüber nachzudenken, wie man diese Fragen lösen kann. Denn zweifellos bedürfen all diese Fragen einer Lösung. Es muss bloß eine ausgewogene Lösung gefunden werden und das bietet dieses Abkommen leider nicht.
Sie sagen eine ausgewogene Lösung. Sie verlangen aber von der Schweiz den automatischen Informationsaustausch, eine Forderung, die politisch derzeit überhaupt keine Chance hat. Das bedeutet doch Stillstand. Oder wollen Sie weiterhin einfach gestohlene CDs mit Steuerdaten kaufen?
Also die Schweizer Gesellschaft und die Schweizer Politik muss überlegen, wie sie mit der Frage des automatischen Informationsaustauschs umgehen wird. Die Debatte entwickelt sich ja in jeder Gesellschaft weiter. Wir werden von unserer Seite, solange der Zustand ist, wie er ist, Steuer-CDs ankaufen, denn wir können als deutscher Rechtsstaat es uns gar nicht leisten, dass wichtige Daten dem deutschen Fiskus vorenthalten werden. Jeder Steuerbürger in Deutschland ist verpflichtet, die Daten für die Besteuerung dem Finanzamt zu geben. Wenn er das nicht tut, dann stiehlt er dem Finanzamt Daten und wir holen über die Steuer-CDs nur die Daten zurück, die uns davor gestohlen worden sind, leider zum Teil mit Unterstützung ausländischer Banken.
Wenn Sie jetzt Nein sagen, verzichtet Deutschland auf mindestens 700 Millionen Euro jährlich von der Abgeltungssteuer. Ist dieser Preis da nicht zu hoch bei diesen Kosten, die Sie eben vorgerechnet haben?
In der Tat verzichten wir auf Einnahmen, die nach dem Abkommen vorgesehen sind. Aber allein durch die Selbstanzeigen und durch die Mehrerträge aufgrund von Steuer-CDs hat Baden-Württemberg seit 2010 über 360 Millionen Euro eingenommen. Das heißt, wir haben Mittel, diese Steuererträge beizutreiben. Diese Mittel sind nicht so gut wie ein geregeltes Abkommen, aber sie führen dazu, dass wir Erträge haben und sie führen dazu, dass insbesondere Steuerkriminelle auf der Hut sein müssen. Insofern ist das für die Übergangszeit, bis das in einem Abkommen geregelt wird, eine Lösung, mit der die deutschen Bundesländer auch leben können.
Also Sie wollen ein Abkommen, aber einfach nicht dieses. Letzte Frage. Sie selbst haben ja lange Zeit eine gewisse Kompromissbereitschaft signalisiert. Weshalb sind Sie eigentlich gekippt?
Wir sind nicht gekippt, sondern wir haben die Gespräche mit der Schweizer Seite und auch mit dem Bundesministerium der Finanzen immer weitergeführt, weil es für mich eine politische Haltung ist, dass man Fragen durch Gespräche löst. Und deshalb kann ich auch sagen, dass die Gespräche mit der Schweizer Seite immer sehr angenehm und sachorientiert waren, so wie es sich gehört unter Nachbarn und unter Partnern in Europa. Leider waren einfach die Unterschiede zu groß. Die Schweiz hat an einigen Punkten nachgebessert, das ist anzuerkennen, aber die Grundprobleme, die Möglichkeit zum Abschleichen, die relativ geringe Strafe für die Sünden der Vergangenheit, die Frage, ob die Banken in der Schweiz sich zuverlässig an die Weißgeldstrategie halten, die waren einfach nicht zu klären. Und deshalb müssen wir Deutsche und Schweizer gemeinsam einen neuen Anlauf unternehmen. Denn klar ist, früher oder später müssen diese Fragen geregelt werden und am besten in einem ausgewogenen Abkommen.
Das war Nils Schmid von der SPD. Er ist Finanzminister im grün-roten Kabinett von Baden-Württemberg. Bei mir im Studio ist jetzt Oliver Washington von der Inlandredaktion mit den harten Aussagen noch in den Ohren. Was heißt das alles nun für die Schweiz?
Das heißt zunächst, dass man sich wohl auch im Bundeshaus eingestehen muss, dass das Abkommen wohl definitiv gescheitert ist, und eingestehen müssen sich das insbesondere Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf und ihr Staatssekretär Michael Ambühl. Und ein Nein zu diesem Abkommen, und das ist eben wichtig, bedeutet mehr als lediglich ein Nein zum Abkommen Schweiz-Deutschland. Wittmer-Schlumpf und auch Ambühl bezeichneten die eigene Strategie ja immer als Alternative zum automatischen Informationsaustausch, und dabei ist das Abkommen eben mit Deutschland die zentrale Stütze dieser Strategie, und diese stürzt nun langsam ein, und damit stürzt eben auch die Gesamtstrategie langsam ein.
Es sind harzige Beziehungen mit Deutschland, wenn man an das Abkommen über den Flugrem denkt und jetzt die Schwierigkeiten wieder beim Steuerabkommen. Wie geht es denn hier nun konkret weiter?
Ja, die Finanzministerin und auch die bürgerlichen Parteien haben öffentlich immer gesagt, bei einem Nein passiere nichts, dann gelte einfach das bestehende Recht und Deutschland käme nur mühsam an die gewünschten Daten. Ob das so einfach ist, da bin ich mir allerdings nicht so sicher, denn wenn wir Nils Schmid ernst nehmen, dass bei einem Nein Baden-Württemberg einfach weiterhin gestohlene Bank-CDs kaufen werde, dann müssten wir eigentlich sagen, die Schweiz hat ein Interesse, diese Probleme zu lösen, und zum anderen geht eben auch die internationale Entwicklung in Richtung automatischer Informationsaustausch. Im vertrauten Gespräch sagen selbst Bürgerliche, dass man sich damit abfinden müsse. Sie sagen es einfach nicht öffentlich. Also, das heißt, die Schweiz muss sich überlegen, wie darauf reagieren, wie auf diesen wachsenden Druck in Richtung automatischem Informationsaustausch reagieren und warum nicht in die Offensive gehen, diesen akzeptieren und vielleicht Gegenforderungen stellen. Diese Frage beantworten müssen Bundesrat und auch Parteien dann nächste Woche definitiv.
Eben nächste Woche sprechen wir sicher wieder weiter. Dann ist nämlich die Abstimmung in der Deutschen Länderkammer, dem Bundesrat, und zwar morgen genau in einer Woche. Es ist 18 Uhr und fast 32 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und wir beschäftigen uns gleich mit einer teuren Katastrophe, einer verhängnisvollen Affäre, dem Drang zu Versicherungen und mit dem behüteten Kind einer Nazifamilie, das nach Kriegsende ganz rasch erwachsen wurde. Der britische Ölkonzern BP muss wegen der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko also 4,5 Milliarden US-Dollar Strafe zahlen. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört. Das ist die höchste Strafe, die ein Unternehmen in den USA je berappen musste. Die Ölkatastrophe wird BP aber deutlich mehr kosten. Und auch nach dem heutigen außergerichtlichen Vergleich stehen BP noch weitere Gerichtstermine bevor. Charles Lieber.
Der Vergleich mit den US-Behörden wurde möglich, weil sich BP in vielen Punkten für schuldig erklärt. Ja, die Verantwortlichen von BP haben Warnungen in den Wind geschlagen, technische Probleme ignoriert. Ja, sie haben Fragen zur Sicherheit vernachlässigt. Das alles war fahrlässig. Damit wird BP verantwortlich gemacht für den Tod von 11 Menschen und dafür, dass Millionen von Tonnen Rohöl ungehindert während Wochen ins offene Meer strömten. Die außergerichtliche Einigung umfasst allerdings nur strafrechtlich relevante Fragen. Am Hals hat BP noch zahlreiche andere Verfahren, zum Beispiel Schadenersatzansprüche von Geschädigten. Vor Gericht muss sich BP auch noch für alle Umweltschäden verantworten. 42 Milliarden Dollar hat BP bereits zurückgestellt, über 30 Milliarden Dollar schon ausbezahlt für Reparaturen, Aufräumarbeiten und Lohnausfälle. Ob damit alle Kosten gedeckt werden können, ist noch nicht abzusehen. Offen ist, wie viel BP anderen US-Behörden zahlen muss für wirtschaftliche Schäden und wie viel BP schließlich für die riesigen Umweltschäden zu bezahlen hat. BP hat Unternehmensteile im Wert von vielen Milliarden Dollar verkaufen müssen, zahlt immer noch Millionen Dollar in einen Spezialfonds für Kompensationszahlungen ein, nimmt weitere Rückstellungen vor. Das Imperium BP wankte, fiel aber nicht in sich zusammen. Im Gegenteil, in den ersten 9 Monaten des Jahres hat BP bereits wieder einen Gewinn von 13 Milliarden Dollar verbucht, auch dank des hohen Ölpreises. Wirtschaftlich orientiert sich BP wieder nach vorne. Juristisch muss sich das Unternehmen aber noch lange mit der Vergangenheit beschäftigen.
Eigentlich hätten Präsident Obama und der Kongress dringende Probleme zu lösen, zum Beispiel komplexe Budgetfragen zu klären. Doch seit vergangenem Wochenende wird alles überschattet durch den Rücktritt von CIA-Chef David Petraeus. Die Umstände, die dazu geführt haben, lösen in politischen Kreisen und in den Medien heftige Spekulationen aus. Die einen reden von einem peinlichen Fehltritt eines liebestollen Generals, die anderen bähnen die nationale Sicherheit der USA in Gefahr. Die Wahrheit, die dürfte irgendwo dazwischen liegen, glaubt unser USA-Korrespondent Beat Soltermann.
Senatorin Dianne Feinstein aus Kalifornien ist Chefin des Geheimdienstausschusses. Der Rücktritt von CIA-Chef David Petraeus kam auch für sie schnell und völlig unerwartet.
This thing just came so fast and so hard. And since then, it's been like peeling an onion. Every day, another peel comes off and you see a whole new dimension to this.
Seither sei es wie beim Zwiebelnschälen. Mit jeder Haut, die man entferne, erhalte die Geschichte eine neue Wendung. Sie selber wisse noch nicht, was genau geschehen ist, sagte Feinstein. Und da ist die Senatorin nicht allein. Jeden Tag kommen neue Details ans Tageslicht. Über die Geliebte des Generals, die eine angebliche Nebenbuhlerin mit Mails bedroht haben soll, über die Nebenbuhlerin, die mit einem zweiten General angeblich Liebesmails ausgetauscht hat. Klatsch und Tratsch, nicht weiter von Belang, könnte man sagen. Doch die Republikaner sehen in den amorösen Eskapaden mehr. Für sie sind sie Beweis für ein führungsloses Weißes Haus, für einen Präsidenten, der seinen Laden nicht im Griff hat. Und sie wittern eine Chance, eine handfeste politische Krise zu konstruieren. Sie behaupten nämlich, es bestehe ein Zusammenhang zwischen dem Techtelmechtel der Generäle und dem Terroranschlag auf das US-Konsulat in Benghazi, bei dem der US-Botschafter und 3 weitere Amerikaner ums Leben gekommen sind. In beiden Fällen war der CIA involviert. In beiden Fällen, so der Vorwurf, habe der CIA versagt. Weil Petraeus abgelenkt war? Weil Obama die falschen Entscheide getroffen hatte oder, noch viel schlimmer, gar nicht im Bilde war? Viele Republikaner geben vor, die Antworten zu kennen. Gestern forderte Senator John McCain, der 2008 gegen Obama die Wahl verloren hatte, einen Untersuchungsausschuss, um dann gleich anzufügen, wie er die ganze Geschichte sieht. Obama habe gelogen.
The President of the United States did not tell the American people the truth about the attacks that took 4 brave Americans' lives that went on for 8-7 hours, for which we were totally unprepared.
Man sei auf den Terroranschlag unvorbereitet gewesen, obwohl es im Vorfeld Warnzeichen gegeben habe. Man habe die Leute in Libyen ungenügend geschützt. Obama versuche, die Sache zu vertuschen. Dieser weigert sich, Stellung zu nehmen zum Fall Petraeus und zum Fall Benghazi. Er will auch nicht sagen, wann er von wem über die Affäre ins Bild gesetzt wurde oder ob er über die Sicherheitsmängel in Libyen Bescheid wusste. Das gerade würde viel zur Klärung beitragen. Stattdessen versteckt sich der Präsident hinter legalistischen Argumenten.
I am withholding judgment with respect to how the entire process surrounding General Petraeus came up. We don't have all the information yet.
Er würde sich eines Urteils enthalten, solange die Untersuchungen nicht abgeschlossen seien. Während diese in beiden Fällen laufen, führt der Kongress heute und morgen zu beiden eigene Anhörungen durch, hinter verschlossenen Türen. Die sind in Washington selten ganz zu. Neue Mutmaßungen und Gerüchte sind also gewiss. Oder wie es Senatorin Feinstein formuliert.
Now again, as I said, the skin of the onion is getting peeled off. We don't know what we may find.
Man weiß nie, was beim Zwiebelnschälen alles hervorkommt. Und so werden die Amerikanerinnen und Amerikaner noch eine Weile nicht wissen, ob sie Zeugen sind einer Posse, orchestriert von einigen frustrierten Wahlverlierern, oder einer Staatskrise, die den CIA genauso betrifft wie den Wahlgewinner im Oval Office.
Der Schweizer Finanzplatz ist in Bewegung. Viele Banken bauen radikal um. Sie entlassen Personal, sie sparen. Derweil geht es anderen großen Akteuren blendend. Die Versicherungen machen Milliardengewinne und sie wachsen. Ob allerdings auch die Kunden von diesem Boom im Versicherungsgeschäft profitieren, ist ziemlich ungewiss. Klaus Ammann.
2 Milliarden Franken Gewinn, 11% mehr Prämien. Was der Rückversicherer Swiss Re fürs letzte Quartal gemeldet hat, gilt ähnlich für die ganze Branche. Lucius Dörr, Präsident des Schweizerischen Versicherungsverbandes SVV.
Wir sind sehr stabil. Es war nicht immer ganz so. In den Jahren 2001, 2002 hatten wir Schwierigkeiten in dieser turbulenten Zeit. Und das hat uns gezwungen, unsere Hausaufgaben zu machen. Und heute darf man wirklich ohne Überheblichkeit sagen, sind wir sehr stabil. Und ich glaube, darauf können wir stolz sein.
Was Lucius Dürr mit Stolz erfüllt, macht Sarah Stalder, die Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz SKS, skeptisch.
Die Zahlen, die sprechen wirklich für sich. 56 Milliarden Prämiengelder, die pro Jahr eingenommen werden. 41 Milliarden Schadensfälle, die bezahlt werden damit. Da gibt es noch ein grosses Delta, natürlich für Verwaltung, aber eben auch für Gewinn.
Gewinn, den die Prämienzahler finanzieren, unnötigerweise. Konkret werfen Konsumentenschützer den Versicherungen vor, sie verlangten zu hohe Prämien und zahlten im Schadensfall zu wenig aus. Dagegen wehrt sich Versicherungsverbandspräsident Lucius Dürr vehement.
Dass man Gewinne macht, ist zwingend, nicht? Also ohne Gewinn wird das Geschäft ziemlich bald zu Ende sein.
Und die aktuell hohen Gewinne seien nötig, um Reserven zu bilden für Jahre mit mehr Naturkatastrophen und um die Kosten zu decken, die die neuen Regulierungen mit sich bringen. Die geplanten neuen Regeln bereiten Lucius Dürr Sorgen. Anders als bei den Banken spielen die Kapitalanforderungen eine geringere Rolle. Keine Schweizer Versicherung ist too big to fail. Der Fokus liegt vielmehr auf dem Kundenschutz. Und da wird laut dem Versicherungsverbandspräsidenten übertrieben.
Dass der Kunde am Anfang richtig beraten werden muss und wenn es nicht wird, dass er dann aussteigen kann, das ist klar, das soll so sein. Aber man muss es nicht zwei- oder dreimal machen. Einmal genügt. Und diese Duplizität ist schon ein Unsinn. Kommt hinzu, dass es dann Dinge gibt, die er schlicht nicht braucht und die auch nicht bezahlbar sind.
Was zurzeit im neuen Versicherungsvertragsgesetz an Regulierungen diskutiert werde, kostet den Kunden nur viel Geld und nütze nichts. Sarah Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz sieht das ganz anders.
Weil wir müssen sehen, im Moment beschäftigen wir uns mit einem Gesetz, das 100 Jahre alt ist. Und das ist ein veraltetes Gesetz, das muss wieder korrigiert werden. Also es muss eine Regulierung passieren, die Welt hat sich verändert und das muss angepasst werden.
Stalder fordert das Widerrufsrecht, aber auch, dass Versicherungen die Kunden über jedes Produkt vollständig und verständlich informieren. Die Geschäftsführerin der SKS wirft den Versicherungen vor, sie wollten die Regulierung in der Schweiz möglichst gering halten, um gegenüber ihren Mitbewerbern zu punkten auf den Wachstumsmärkten.
Wir müssen sehen, im Schweizer Markt, der ist eigentlich gesättigt, der ist übersättigt und da besteht dann schon ein bisschen die Gefahr, dass man einfach möglichst tiefe Regulierung will, damit man im Ausland Geschäfte tätigen kann. Und das würde dann zulasten des Konsumenten passieren.
Diese Absicht bestehe mitnichten, widerspricht Lucius Dürr vom Versicherungsverband. Er sagt dann aber doch:
Es kann aber natürlich sein, dass der Kampf der Kontinente stattfinden wird. Dass ich sage, Europa ist daran, an Terrain zu verlieren, weil es natürlich eben überreguliert ist und damit nicht die gleiche Wettbewerbsfähigkeit hat wie Konkurrenten aus anderen Kontinenten. Das wird auf die Länge zu einem Problem.
Klar ist, die Zukunft vieler der heute boomenden Schweizer Versicherungen entscheidet sich im Auslandgeschäft. Bereits heute stammen 2/3 der Prämieneinnahmen von jenseits der Grenze.
Lore. So heißt ein Spielfilm, der das Ende der Nazizeit in Deutschland auf außergewöhnliche Weise thematisiert. Durch die Augen von 2 Jugendlichen, nämlich einem Mädchen aus einer Nazifamilie und einem jüdischen Jungen. Es ist ein gelungener Versuch zu verstehen, was damals passiert ist und ein sehenswerter Film, meint Filmredaktorin Brigitte Hering.
Im Film Lore herrscht verkehrte Welt, vor allem für die 16-jährige Lore. Bis jetzt ist das Mädchen trotz Krieg in Deutschland wohlbehütet in einem wunderschönen Haus aufgewachsen. Nun aber ist der Krieg zu Ende und ihr Vater, ihr Held und Vorbild, soll plötzlich schlimme Verbrechen begangen haben. Lore muss das geliebte Foto von Adolf Hitler verbrennen und ihre Eltern werden verhaftet.
Ich muss zu deinem Vater. Wenn ich in 3 Tagen nicht zurück bin, dann müsst ihr zu Omi fahren. Wenn ich nicht freiwillig gehe, dann kommen sie und holen mich.
Ist uns Gefängnis?
Du brauchst dir keine Sorgen zu machen.
Mach ich nicht.
Das ist ein Lager.
Ja.
Kein Gefängnis. Gefängnisse sind für Verbrecher.
Auf der Flucht durch das zerteilte Deutschland zur Großmutter, die Lore allein mit ihren 4 jüngeren Geschwistern bewältigen muss, hilft ausgerechnet ein jüdischer Junge.
Mutter, Vater.
Wir haben nichts getan.
What?
Wir kennen ihn nicht.
Papiere.
Wir sind unterwegs.
What are you doing here?
Ich habe Papiere.
Who are you?
Thomas, ich bin ihr Bruder. Wir kommen aus Arnsbach auf der Suche nach Essen. Wir sind bisher gelaufen. Wir sind von Auschwitz nach Buchenwald gebracht worden, bis wir befreit wurden.
Zu all dem Elend auf der Flucht gesellt sich auch ein innerer Kampf. Denn statt Abscheu und Hass gegenüber diesem jüdischen Jungen zu empfinden, wie sie das eingeimpft bekommen hat, verliebt sich Lore in den Jungen. Genau dieses Spannungsfeld in der Geschichte habe sie besonders interessiert, erzählt die Regisseurin des Films, die Australierin Kate Shortland.
Yeah, it was just really interesting to look at it, that all of the things she'd been told, when she was faced with the reality of a like 17-year-old Jewish boy, actually what she felt was desire, but she was meant to feel hatred.
Warum dreht ausgerechnet eine Australierin einen deutschen Film? Lore ist die Verfilmung eines Romans, geschrieben von der deutsch-australischen Autorin Rachel Seifert. Und auch die Regisseurin selber ist dem Thema näher, als es die geografische Distanz vermuten ließe. Shortlands Mann stammt aus einer deutsch-jüdischen Familie, sie selber hat länger in Deutschland gelebt. Der Film Lore ist auf kunstvolle Weise 2 Dinge. Er ist ein ganz intimes Psychogramm eines heranwachsenden Mädchens, das plötzlich vor den Trümmern all seiner Ideale und Weltanschauungen steht. Und er ist ein weiterer Versuch, zu verstehen, was damals eigentlich passiert ist.
I think the horror of what happened, unless we look at it from both sides, we are shutting out a huge part of trying to understand it. We'll never understand it. I don't think anybody can ever understand it. But at least to acknowledge our part in it.
Es sei ungeheuer wichtig, auch einmal die Perspektive zu wechseln, ein so schlimmes Ereignis von 2 Seiten zu betrachten, um besser verstehen zu können, sagt Kate Shortland. Und für dieses Verstehen ist der Film Lore ein wichtiger, schöner und sehr berührender Beitrag.
Brigitte Hering über den Film Lore, der hat übrigens auch den Publikumspreis in Locarno gewonnen. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber für die Nachrichten. Susanne Schmugge am Mikrofon, Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.